Ladies und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diet Your Brain. Heute mit mir Merle und wir haben eine Gästin eingeladen und zwar Candy Chermak. Candy Chermak ist total begeistert vom Verpflegungsmanagement und ich denke, das ist etwas, was wir als DAs auf jeden Fall brauchen, denn das habe ich so auf jeden Fall aus meiner Ausbildung mitgenommen oder das, was ich sonst oft gehört habe, ist, dass alle die Küchenpraktikas ziemlich blöd finden und auch sich nicht vorstellen können, in dem Bereich zu arbeiten. Der Bereich ist aber gar nicht so blöd, wie man vielleicht denkt. Und deswegen sprechen wir heute mit Candy. Sie wird uns was über ihre Erfahrung und ihren Arbeitsbereich erzählen und möchte euch ein bisschen motivieren, nicht direkt den Kopf in den Sand zu stecken. Candy, du bist im Verpflegungsmanagement tätig, du bist auch sehr engagiert, du bist zum Beispiel auch Fachgruppensprecherin in der Fachgruppe Verpflegungsmanagement des VDDs, worüber wir dich auch quasi gefangen haben für das Interview. Und du bist noch Dozentin in der Ausbildung zum Verpflegungsmanager der DGE in Bonn. Und wir hätten dich sogar fast als Dozentin gehabt in Neubrandenburg. Da hast du nämlich auch Verpflegungsmanagement unterrichtet. Aber wann hast du dich denn dazu entschieden, in diese Richtung zu gehen?
Das war eigentlich schon kurz nach der Prüfung. Ich hatte mein letztes halbes Jahr vor der Prüfung in einem Krankenhaus gemacht im Vogtland. Und dort wurde ich übernommen, auch von diesem Krankenhaus, und bin dann 1994 ausgeliehen worden an ein Nachbarkrankenhaus und habe dort die Urlaubsvertretung gemacht für die Kollegin und habe da schon festgestellt, ach ja, man muss jetzt nicht jeden Tag ins gleiche Krankenhaus gehen, man kann das auch so gestalten, dass man mehrere betreut und dass man da ein bisschen mehr Abwechslung kriegt in seinem Berufsleben.
Aber was hat dich daran so begeistert? Hat dich das schon in der Ausbildung so gepackt und wenn ja, was genau?
Ich bin der Praktiker. Ich arbeite gern mit Menschen, aber ich sehe gerne was von meiner Arbeit. Und wenn wir so Patienten versorgt haben, dann siehst du natürlich am Ende des Tages immer, du hast 3 Mahlzeiten dem Patienten gegeben, du hast den Tag vollbracht und du siehst am Ende was von deiner Arbeit. Und das mit Menschen arbeiten, was mich so dran fasziniert, ist halt von... Ich arbeite von Geschäftsführer über Küchenmitarbeiter, über Kita-Leitungen bis hin zur Küchenkraft, zum Spülmitarbeiter und muss mich immer wieder auf die Situationen auch einstellen und muss verschiedene Sprachen sprechen. Das ist mir immer wichtig oder ist es immer eine große Bereicherung gewesen.
Ja, das mit dem praktischen Anteil, das hatte uns auch schon immer unsere Lehrerin in der Ausbildung gesagt in Berlin. Sie meinte, es ist einfach oft viel befriedigender, wenn man eine Stelle hat, die vielleicht Beratung, aber auch Küche beinhaltet, weil man halt dann auch wirklich Erfolge direkt sehen kann, was man ja bei einem Patienten, einer Patientin nicht unbedingt sehen kann. Und was ich jetzt auch sagen muss, was mir in meiner Studiezeit auch wirklich fehlt, dass man diese Erfolge sieht. Hast du da irgendwie Beispiele, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt richtig gut gelaufen?
Also wir hatten schon auch im normalen Krankenhaus immer die Mischung, auch dass du mal auf Station gehen konntest und Patienten beraten konntest, aber das war qualitativ nie so, wie man es hätte wollen, weil die Patienten immer auf dem Koffer saßen und die Pflege angerufen hat. Kannst du mal schnell. Die Begeisterung später oder dass die Projekte, die ich jetzt mache, sind zum Beispiel... Ein Krankenhausträger baut eine große Cook-Chill-Küche. In diese werden 5 Krankenhäuser integriert aus der Umgebung, weil die Küchen einfach abgängig sind und klein und nicht modernisiert werden. Und dann bin ich mit einem Team dabei, die Krankenhausküchen und Patienten und Abläufe und Mitarbeiter in diese große einzelne Küche zu integrieren. Und am Ende, wenn wir wieder rausgehen aus so einem Projekt, läuft halt so eine Küche. Also alle Patienten kriegen ihr Essen, alle Mitarbeiter sind mehr oder weniger zufrieden, die Abläufe stimmen und dann gehst du raus mit einem Gefühl, jo, gut gemacht, 6 Wochen investiert und jetzt läuft der Laden und alle sind zufrieden und glücklich, meistens.
Und wie bist du da jetzt hingekommen? Es ist ja nicht so das Typische, was man als Diätassistent in der Verpflegung macht.
Das waren ein paar Zufälle. Ich habe, als ich in dem Krankenhaus gearbeitet habe im Vogtland, da war ein Caterer drin Und dieser Keterer hat mich dann als junge Wilde damals übernommen und hat für mich die Stelle einer regionalen, überregionalen Diätassistentin geschaffen. Das heißt, ich habe bundesweit gearbeitet, habe Krankenhäuser betreut, habe Reha-Kliniken eröffnet, habe Pflegepersonal geschult, war auch Feuerlöscher, wenn es irgendwo gebrannt hat, irgendwas komplett schief lief. Und das habe ich dann eigentlich fast 17 Jahre lang bei noch einem anderen Keterer gemacht und habe da super viel Erfahrung auch gesammelt. Also in der Praxis immer wieder rein ins kalte Wasser, immer wieder in Betriebe, wo du niemanden kennst und da musst du dich durchbeißen und da lernst du dich halt durchzubeißen. Ich muss aber sagen, es ist auch ein bisschen typabhängig. Also da muss man auch ein bisschen für geschaffen sein, da ohne Angst und so ein bisschen mit Witz und Charme da reinzugehen.
Was meinst du jetzt mit durchbeißen und welche Fähigkeiten sollte man speziell mitbringen, um da arbeiten zu können?
Na, durchbeißen, also du bist ja immer die Neue, du bist die, die von draußen kommt. Es hat leider mal ein Kollege mich angekündigt bei einer erfahrenen Diätassistentin mit. Da kommt die Frau Tschermak, die zeigt ihnen mal, wie es geht. Und das ist natürlich sehr, sehr schlechte Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit. Also du musst mit Menschen können, offen sein, empathisch, ja, und dich nicht scheuen, denen auch mal was zu sagen, aber eben das so verpackt, dass es natürlich nicht arrogant und sowas rüberkommt. Aber das sind Sachen, die lernt man auch mit. Ich bin jetzt knappe 25, 30 Jahre im Geschäft. Also das sind Sachen, die kann ich auch nicht mit 18, 19.
Man wächst also in seinen Aufgaben.
Genau. Und Erfahrungen. Und man hat ja Erfahrungen. Also ich vergleiche es immer mit einem Artisten. Ein Artist macht den ganzen Tag nichts anderes als seine artistischen Kunststücke. Und ich mache halt jeden Tag dieses Verpflegungsmanagement oder ne, häufig mit vielen Projekten. Und da fängst du ja nicht bei null an, sondern du hast ja einen ganz großen Erfahrungsschatz.
Aber wie ist denn so die Stimmung in der Küche generell für dich gewesen? Oder wie nimmst du das wahr? Auch weil du jetzt gerade gesagt hast, das mit der Diätassistentin, das kam jetzt nicht so gut an, dass du jetzt immer zeigen sollst, wo es lang geht. Aber ich habe das immer als sehr rau und ja, sehr grob wahrgenommen, die Kommunikation in der Küche.
Das kommt auch ein bisschen auf die Küche an. Und das kommt ein bisschen auf dich selber an. Jeder Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ist immer dieser Spruch gewesen. Und jeder Koch versucht natürlich so eine junge Diätassistentin, das ist egal, ob das Diätassistentin oder Köchin oder sowas ist, junge Leute da mal gern zu foppen und zu testen. Und ich musste schon frühzeitig in der Position als Diätassistentin am Band stehen, zum Beispiel, und Mitarbeiterinnen, die meine Mütter beziehungsweise sogar fast meine Oma hätten sein können, denen sagen, was sie falsch machen, was sie anders machen oder was ich noch brauche an der Endkontrolle oder so. Und das ist was man lernen muss, wenn man eben diesen älteren Mitarbeitern, Kollegen das sagen muss. Das ist das eine. Das andere. Ja, es ist rau, aber es war nie so, du musst dir dann einfach die Köche ein bisschen erziehen oder eben du weißt, wie du sie dann einfangen kannst mit, wie gesagt, ein bisschen Charme und die Aufgaben, ich hoffe, es hat sich was verbessert. Natürlich, ich musste auch Kühlhäuser schrubben, Gemüse putzen. Ich glaube, Gemüse putzen ist heute eine der wenigen Arbeiten, die Diätassistenten in der Ausbildung machen müssen, aber das ist, ich sage mal, ein Friseur muss auch erstmal Haare wegkehren und dann irgendwann waschen, bevor er an die Schere kommt. Das gehört halt dazu.
Ja, aber das mit dem Foppen, das habe ich auch miterlebt, dass ich in meinem allerersten Küchenpraktikum sollte ich Weihnachtsplätzchen backen und habe das wirklich fürs ganze Krankenhaus gemacht. Also war sehr viel und das habe ich alles mit der Hand gemacht. Und am Ende meinte dann der Koch zu mir, warum nimmst du denn nicht die Knetmaschine? Und ich dachte mir so, wieso sagst du mir das jetzt? Gab es solche Momente auch bei dir?
Ja, also ich denke, die haben es dann auch nicht böse gemeint, sondern das gehört dazu, die machen sich da einen Spaß. Ich hatte eine andere Geschichte, wo ich dem Koch gezeigt habe, wofür er das tut. Ich hatte mal in der Frauenklinik, da habe ich die Wunschpatienten befragt, die Wunschkostpatienten, und wir haben dort noch frisch gekocht und ich bin selber dann, ich bin nach der Frühstückspause hoch und habe die dann, kam halt um 9 erst wieder runter, bis ich die alle befragt habe, ne? Zum Teil onkologische Patienten und sowas. Und der Koch hat dann irgendwann mich angebrüllt, also blafft und sagte, ja du mal mit deinem Scheiß und immer diese Besonderheiten und diese, ich habe keine Zeit und keine Lust, das zu machen. Und dann habe ich ihn einfach mal mit hochgenommen und habe gesagt, komm, wir gehen mal zu dem Patienten, und habe an die Tür geklopft und habe gesagt, hier ist Ihr Koch und der würde gerne mal wissen, was Sie essen wollen. Also ich habe dann einfach den Spieß umgedreht und ihm gezeigt, wofür er es macht. Und das hat ihm, glaube ich, die Augen geöffnet, dass das eben wirklich Menschen sind, die sich super freuen, wenn der Mann noch einen Milchreis oder einen Grießbrei oder ein Rührei kocht. Und er hat seine Einstellung dann geändert, aber das war wirklich eine, ja, mal umgedreht, mal den foppen bzw. vorführen. Ja, also auch das geht, aber da muss man ein bisschen kreativ sein.
Wow, das ist auf jeden Fall eine mega gute Entscheidung von dir gewesen. Wäre ich gar nicht drauf gekommen, aber das hat auf jeden Fall Effekte erzielt. Und wenn du jetzt, wie du gerade gesagt hast, am Band stehst, was ja auch eine sehr stressige Situation ist für alle, wie verpackst du das denn dann gut oder wie hast du es damals verpackt, dass die anderen, die sich jetzt so ein bisschen untergebuttert vielleicht von dir fühlen, dass sie das gut aufnehmen, dass ihr gut zusammenarbeiten könnt?
Ich mache immer, wenn ich es kann, können es andere auch. Weil ich es nicht jeden Tag mache. Also wenn ich in Häuser gehe, die ich auch umstellen, die wir umstellen sollen, die halt ja aufgrund von Fachkräftemängeln oder anderen Ursachen, ich sage jetzt mal, am Band einen einsparen müssen. Na, das kann schon mal vorkommen. Dann gehe ich hin und probiere. Und da ich das auch nicht so oft mache, jetzt die letzten 2 Jahre stand ich auch nicht einmal an dem Band, ne? Also auch wenn ich jetzt demnächst wieder ran soll, muss ich auch erstmal wieder von vorn an, beziehungsweise gucken und mir das immer wieder ansagen. Und jeder hat ja da so seine Kniffe. Und da habe ich immer geguckt, wenn ich es kann, dann kann ich es auch anderen zumuten, weil ich ja auch nicht dauerhaft dran stehe. Und die Mitarbeiter stehen ja jeden Tag dran. Und dann haben wir es immer durch Üben, ne? Dann haben wir geguckt. Und spannend war immer, wenn ich die Neue war und mich erstmal beweisen musste, dann hat man mir gerne so Wurstposten oder irgend sowas gegeben, also was wirklich anstrengend ist. Aber ist auch da, habe ich gesagt, okay, fangt erstmal ein bisschen langsam an, ich muss mich da erstmal wieder reinarbeiten und irgendwann ging's, weil du, ich finde immer, du merkst es richtig im Gehirn, wie die Synapsen dann miteinander arbeiten, dass du es irgendwann, du hast es drin, ist wie Fahrradfahren, verlernt man nicht. Aber du musst halt mit den Mitarbeitern auch behutsam umgehen, klar. Also nicht, ne, ich neige immer dazu, ja, jetzt fangen wir an und morgen geht's. Das habe ich gelernt in den vielen Jahren, dass es für manche Mitarbeiter natürlich nicht so schnell geht wie für Jüngere oder eben jemand, der, ich bin ja, seit ich im Berufsleben bin, immer flexibel. Ich muss mich ja immer neuen Situationen stellen. Und das können natürlich Mitarbeiter, die 30 Jahre in der Krankenhausküche arbeiten, die können das natürlich nicht. Deswegen muss man da ein bisschen mehr Zeit einplanen.
Und wie schätzt du das jetzt generell im Krankenhaus, also jetzt wirklich in der Krankenhausküche ein? Werden da noch viele DAs eingesetzt, beziehungsweise wollen DAs da eingesetzt werden? Weil ich hatte das während meiner Ausbildung, dass alle die Krankenhauspraktika ja mehr oder weniger gehasst haben, weil früh aufstehen, körperliche Arbeit, keine Ahnung, vielleicht dann noch der andere Umgangston. Oder auch ein Freund von mir hat sich mal über mich lustig gemacht und meinte, du machst eine 3-jährige Ausbildung, um dann schlecht bezahlt zu werden und die Joghurtbecher aufs Band zu stellen. Wie siehst du das?
Ja gut, hat er ja grundsätzlich nicht ganz unrecht, leider. Ah nee, also da ist, da ist auch hier wieder jeder seines Glückes Schmied. Ich habe ganz viele Kollegen, die finden das toll, die stehen, also wir fangen zum Beispiel bei uns im Klinikum, fangen die 3:30 an oder so 3:30 und sind aber dann um 1 fertig. Na, also die arbeiten halt gerne früher, während andere halt dann in der Beratung um 9 dann irgendwie anfangen und dann aber bis 17, 18 Uhr arbeiten müssen. Also da findet, glaube ich, jeder seinen Weg. Wir brauchen die Kolleginnen in der Küche definitiv, weil es ist ja, der Auftrag ist da, es ist wichtig, die Patienten zu versorgen, auch wenn sie dann eben rauskommen zu den Ernährungsberatern. Bringt es ja nichts, wenn die schlecht versorgt werden in der Klinik. Also ne, da braucht es uns schon definitiv weiterhin. Viele Kolleginnen und Kollegen sind im Leitungsbereich tätig. Also da ist dann gehaltstechnisch auch ein bisschen mehr drin natürlich, sind Diätküchenleiter, sind überhaupt Betriebsleiter. Ich hatte vor vielen Jahren ein Krankenhaus, ein relativ kleines im Norden, und da suchten wir einen neuen Betriebsleiter. Und dann habe ich gesagt, warum nehmen wir nicht eine Diätassistentin? Die kann Beides. Das Betriebswirtschaft, wenn man das nicht ganz so drauf hat, kann man das lernen. Zum einen beim Verpflegungsmanager bei der DGE. Zum anderen, ne, kann man sich das auch so aneignen. Das ist ja das Einzige. Und ansonsten, die Diätassistenten können doch alles. Also wir können vom, gut, kochen ist relativ. Also ich würde mich jetzt nicht bezeichnen, als dass ich als Diätassistentin gut kochen könnte. Aber das, was im Betrieb, wir können Dienstpläne schreiben, wir können in Betrieb leiten, wir können einkaufen, wir können an sich alles und deswegen gerne mehr Diätassistenten in Führungspositionen. Und gerade die Senioreneinrichtungen haben es halt auch immer noch nicht alle gecheckt oder viele, dass man eine Küchenleitung gerne mit einer Diätassistentin besetzen kann, weil man dann einfach den Praktiker und die Fachfrau im Haus hat, die das Ganze auch noch medizinisch begleiten kann oder eben dann sich um die Bewohner kümmern und das ganze Thema Mangelernährung, Schluckstörung und so weiter auch noch mit abdecken kann.
Also das heißt, dass du auch immer mehr DAs in den Führungspositionen siehst und gar nicht mehr unbedingt kochend?
Nö, würde ich so nicht. Also beides. Ne? Also auch da gibt es Kollegen, die lieben dieses Diätküche, Mini-Portionen kochen, wie ist es ja für mich das. Aber deswegen hat ja jeder so seine Vorlieben. Und die sind auch am Band gerne und die wollen auch die Verantwortung letztendlich fürs Personal nicht, also für die Dienstpläne und das. Also man lebt dann definitiv auch ruhiger, wenn man sich da in der Küche gemütlich gemacht hat. Und wir sind alle verschieden und deswegen, ja. Jeder sucht sich das, was er halt, was ihm Spaß macht. Und Verpflegungsmanagement gibt es ja auch in der Reha-Klinik mit Lehrküche und auch das habe ich schon gemacht. Oder ich mache Urlaubsvertretung für eine ambulante Reha-Klinik hier bei mir um die Ecke. Wenn die Kollegin ihre 6, also 3, 6 Wochen im Jahr im Urlaub ist, mache ich da ein paar Tage und mache Kurse, mache Ernährungsberatung im Einzelnen, aber auch Lehrküche. Und ich habe halt das Glück, durch meine Selbstständigkeit mir das so zu basteln, dass ich von jedem was habe und dass ich im Verpflegungsmanagement mit Kita-Kindern, ich war gestern wieder in einem Kita-Verbund, mit Kita-Kindern arbeiten kann, mit Senioren, wenn ich für Seniorenheime arbeite, mit in der Onkologie bin ich noch tätig. Also ich habe halt wirklich von jedem einen bunten Strauß und das ist schon was Besonderes.
Aber wie bist du überhaupt damals auf die Idee gekommen, dich selbstständig zu machen in dem Bereich?
Gute Frage. Ich war 10 Jahre lang beim Caterer und hätte 10 Jahre weitermachen können, aber es war mir irgendwie, ich brauchte was Neues. Ich brauchte einfach was Neues und hatte auch schon mal Anfragen halt von anderen. Könntest du nicht, würdest du nicht, hatte ein paar Kontakte und hab dann noch gedacht, naja, so eine Praxis für Ernährungsberatung noch zu machen, dann hast du halt die Beratungsschiene mit drin. Das habe ich ja sehr wenig gemacht die Jahre zuvor. Und ja, so war das dann irgendwie geboren. Und ich habe teilweise auch für meinen alten Arbeitgeber erstmal angefangen, Projekte zu machen, nur halt nicht mehr unter seiner Fahne. Und habe die Praxis für Ernährungsberatung hier in Chemnitz aufgebaut. Und das andere kam halt dann über die Jahre dazu.
Und was machst du jetzt genau in deiner Arbeit? Vor allem in der im Krankenhaus oder Verpflegungsmanagement?
Also zum einen bin ich ja in einem Beraterteam für, ja, für Verpflegungsmanagement für Küchenprojekte. Das heißt, wir werden vom Kunde angefragt, wie jetzt zum Beispiel dieses Krankenhaus mit dieser Cookschill-Küche. Die haben gesagt, wir brauchen jemanden für die Interimszeit, wir brauchen jemanden, der uns dort für eine bestimmte Zeit mit Know-how unterstützt, die Betriebe ans Netz nimmt und dann wieder geht und so. Und das findet man ja auf dem Markt nicht, wenn, also jemand will ja immer Geld verdienen und eben nicht nur punktuell zum Einsatz kommen. Und wir gehen dann halt in der Vorbereitung rein. Wir haben jetzt wieder für 23 ein großes Projekt. Da sind wir jetzt in der Vorbereitung. Speisepläne, Abläufe, Endkunden, das wird, dann unterstützen wir den Kunde, an was er alles denken muss, bauen mit ihm eine neue Küche, also jetzt nicht mit der Hand, sondern konzipieren eine neue Küche. Und wenn die dann gebaut ist, dann gehen wir mit an den Start, bis der Laden läuft, sage ich jetzt mal, und dann gehen wir wieder. Und dann gucken wir uns das nächste Projekt. Das ist das eine, also so Küchen, dann auch teilweise Organisation. Ich hatte eine Anfrage von einer Kollegin vor Corona, die hat gesagt, ich brauche mal dieses und jenes, wo ich drauf sagte, aber das klingt so, als braucht ihr erstmal eine Analyse, was euer Haus denn jetzt braucht. Und das ging auch durch über ihren Vorgesetzten und da haben wir eine Analyse gemacht, was dieses Haus braucht, weil auch abgängige Küche, neues Konzept, 20 Jahre wollen die ja bestehen und eben wollen ja schauen, wo der Markt hingeht. Und Da haben wir eben die Analyse gemacht und gesagt, das und das und das ist die Zukunft, das und das und das könnt ihr machen. Ja, bis hin halt dann zur Umsetzung, je nach Kunde. Dann habe ich einen Kita-Träger in Berlin, den ich betreue. Da geht es auch um Unterstützung in der operativen, also im Tagesgeschäft. Was kann man da verbessern? Was kann man anders machen? Es geht immer ja um Verpflegung von Patienten, Bewohnern, Kindern, also die wir versorgen und die sich, ich sage jetzt mal, nicht wehren können. Ne? Also darum geht es ja. Die sind ja uns im zugetan. Bis hin zu, ja, ich gebe Seminare, ich gebe Schulungen für Senioreneinrichtungen, zu jetzt diätetischen Themen, bis hin zu Gesundheitstagen für die Mitarbeiter, oder ich habe eine DGE-Zertifizierung gemacht letztes Jahr in Leipzig. Also alles, was mit Essen und Trinken in irgendeiner Form zu tun hat.
Und die Projekte sind dann immer sehr unterschiedlich lang, oder?
Genau. Also das, wie gesagt, das eine Projekt, die Küche soll erst nächstes Jahr stehen. Aber da wir sehr viele Komponenten haben, an die wir denken müssen, sind wir halt jetzt schon immer mal tageweise dran. Ja, dann gibt es so kurze Geschichten. Reingehen, analysieren, Ergebnisse und wieder rausgehen. Also das ist sehr unterschiedlich. Und auch die Zeiten, ich bin auch nicht unbedingt gerne der Frühaufsteher. Aber ja, es ist halt, ne, wenn du jetzt so ein Projekt hast, dann musst du halt mal eine Woche lang um 4 aufstehen und dann die nächste Woche stehst du wieder nicht vor 7 auf oder an manchen Tagen kann es auch 19:30 sein. Aber dafür arbeitest du wieder halt abends länger.
Ohne jetzt deinen Arbeitsplatz dir irgendwie streitig machen zu wollen, würdest du sagen, in dem Bereich werden also noch mehr DAs gebraucht, wenn das jetzt jemand hört in der Ausbildung und sich denkt, boah, geil, das, was die Candy macht, das möchte ich auch machen. Siehst du da Potenzial?
Schon, aber halt mit Erfahrung. Es ist die Erfahrung, die dir fehlt. Also die einem fehlt in dem, ne, frisch von der Schule. Also so das selbstständig machen heißt ja, also ist ja nicht umsonst was man dann auch mit Berufserfahrung machen kann oder sollte. Es ist auch nicht so einfach. Ich überlege auch immer mal wieder, wie lange ich das noch machen will. Also gerade jetzt, also das Selbstständige, das Arbeiten ist nicht das Thema. Das Selbstständige, gerade die letzten 2 Jahre waren natürlich hart. Ja, da gab es natürlich auch für uns wenig. Du durftest nicht in Schulen. Ich mache noch so ein Schulprojekt, auch in Deutschland bekanntes. Du konntest nicht in die Betriebe rein. Die Krankenhauskunden hatten alle was anderes zu tun. Also so einfach ist es dann nicht. Es gibt noch ein paar Caterer, die sich so eine überregionale Diätassistentin leisten. Ja, also die einfach da, oder auch so Altenheimträger, Seniorenheimträger, die nehmen auch so gerne mal so überregional jemand. Du musst halt ja reisefreudig sein, du musst Auto fahren, wäre auch schön. Du musst aber dich halt auch auf die Leute zugehen, du musst offen sein, du musst dich das trauen, da immer wieder hinzugehen und sagen, hier, ich bin die auch übrigens aus der Zentrale oder eben von, und dein Chef hat gesagt, wir müssen jetzt mal hier, wir müssten mal hier was umstrukturieren. Und Veränderung bringt ja bei sehr vielen Leuten Angst. Und wir haben es immer wieder gelernt in den letzten Jahren, dass mit den Mitarbeitern am wenigsten gesprochen wird über Veränderungen. Na, dass wir dann, meine Kollegen, die dann immer so dieses Geschäftliche übernehmen, sitzen dann beim Geschäftsführer und sagen, ja, das und das ist die Veränderung, morgen geht ihr mal rein. Und ich muss dann erstmal kommen und sagen, so, passt auf. Also, wir kochen mit Wasser, ihr müsst den Quark jetzt nicht rechts rumdrehen, wenn ihr den vorher links rumgedreht habt, wir gucken mal, wie wir das gemeinsam hinkriegen. Das ist halt, die Leute mitzunehmen, ist so die größte Aufgabe. Weil ich sage immer, mein Job ist 40% fachlich, 60% ist Entertainment. Also ist wirklich Leute mitnehmen, ist zwischenmenschlich zu gucken, ist die Schnittstellen zu bearbeiten. Das ist so das fachlich, ja, das, oder sagen wir mal,
Und die Erfahrung bekommt man ja dann auch eher über Arbeitserfahrung, ne? Dieses Zwischenmenschliche.
genau, also, ne, also es gibt Menschen mit Selbstbewusstsein grundsätzlich. Ne, das ist natürlich besser, als wenn man sehr introvertiert ist und Angst vor Menschen hat. Das wäre jetzt nicht die richtige Einstellung. Aber es sind ja auch meistens arbeitest du ja, wenn du jung bist, dann mit Älteren und die wollen dich natürlich dann vorführen. Also denen musst du es dann schon zeigen und beweisen, dass du es kannst. Und das kannst du ja auch wiederum nur mit Erfahrung.
Du hattest vorhin gesagt, du optimierst die Küchen immer weiter in Richtung auch Cook and Chill. Heißt, das habe ich ja auch in meiner Ausbildung gesehen, man kocht immer weniger selber. Was denkst du darüber?
Früher war es natürlich gang und gäbe und es war auch ganz hübsch, wenn man selber gekocht hat. Aber man muss sich einfach von dem schönen Selbstgekochten mal den Produktionsverlauf auch anschauen, weil du musst bei dem schönen Selbstgekochten auch natürlich sehen, wann denn irgendwas zubereitet wird. Na, also du musst ja morgens, wenn du kommst um 6 in die Küche, musst du mit irgendwas anfangen. So. Also koch dann irgendwas zwischen 8 und 12, bis es beim Patienten ist. So. Je nachdem, was es gibt. Das ist das eine. Also da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Das andere ist Fachkräftemangel, auch bei uns, Köche und so weiter. Ganz schwieriges Thema wird obwohl wir ja im Krankenhaus noch ein netter Arbeitgeber sind, was die Arbeitszeiten betrifft, besser als die Gastronomie. Aber es kommt auch darauf an, wie weit das Essen verfahren werden muss. Also als wir früher, wir hatten in unserem Krankenhaus die Küche unten und das Essen wurde über den Fahrstuhl hochgefahren. Wir hatten ein relativ gutes Kompaktsystem mit Heizkern, da ging das mal noch. Also da war das essbar, als es oben ankam. Sobald du aber mit Wegen, wie jetzt in den Kitas in Berlin, wo du durch die ganze Stadt fahren musst, macht Frischkochen nur bedingt Sinn, weil du hältst die Temperaturen nicht, du hältst die Hygiene nicht und so weiter. Also da habe ich auch schon Sachen gesehen, auch in anderen Städten. Ja, so genau darfst du da nicht hingucken, Warmhaltezeiten und, und. Deswegen, das ist zum einen ein großer Vorteil für alle, die außer Hausverpflegung machen und die eben weite Wege haben. Es ist ein Vorteil gegenüber, also Cook-Chill kocht ja noch selbst. Ja, das ist schon okay. Es gibt ja dann noch die nächste Variante, wo ich das Essen zukaufe. Oder also Tiefkühlkost etc. ist immer sehr negativ belegt. Wenn man sich das aber mal angeschaut hat, direkt vor Ort, und dafür gibt es ja unseren Fachtag, wenn es ihn denn mal wieder gibt. Eigentlich haben wir ihn dieses Jahr geplant, wo ich mit den Kollegen gerne auch in die Industrie gehe und mal schaue, wie macht es denn Hofmann-Menü? Ne, wie sieht denn so eine Küche aus, die am Ende dann Tiefkühlprodukte herstellt? Die kochen genauso wie alle anderen, nur halt in anderen Mengen und kühlen es dann runter. Also es wird die nächsten Jahre immer weniger selbstkochende Küchen geben, weil die außer Haus versorgen oder eben weitere Wege haben, gehen aus Hygienestandards auch nicht mehr unbedingt damit klar.
Aber wie ist es dann mit Sonderkosten? Also jetzt glutenfrei, laktosefrei?
Genau, das haben wir immer. Wir haben aber mal ein Experiment gemacht, also auf dem Papier, dass wir den Speiseplan genommen haben und alle Kinderkost und was es noch so gibt und dann wirklich alle Diäten abgeleitet haben. Alles, was es an Diäten an diesem Haus gab, haben wir dann zusammengebaut aus den Produkten, ne, die Kartoffeln von da, das Gemüse von den Kindern und dieses und jenes, dass man am Ende maximal 5% selber kochen kann. Und bei jeder oder muss. Und bei jeder Cook-Chill-Küche, die ich mit plane oder wo ich irgendwie mit dabei bin, wird es eine Diätküche geben. Weil es gibt immer super Sonderkosten. Die Industrie ist schon gut. Es gibt schon ganz viel. Laktose ist kein Problem. Gluten ist auch kein Problem, aber es gibt ja immer wieder so Kombinationen, die man sich nicht ausdenken kann, sondern die man dann kriegt. Und da wird es immer eine Diätküche geben, die das zubereitet.
Und wie würdest du jetzt die Qualität des Krankenhausessens beurteilen? Du hast ja schon gesagt, so schlimm wie viele das denken, ist es nicht. Aber wie gut ist es?
Da gibt es auch Unterschiede. Ich habe ein kleines Haus in der Betreuung, die kochen wirklich noch selbst. Die sind hier mitten im Erzgebirge in der Pampa. Und die haben 100 Patienten, die machen ihre Eierkuchen selber, die machen, ne, ihre Rouladen noch selber und so. Die hat auch noch keiner gefressen von den Großen, sag ich jetzt mal, weil die so weit ab vom Schuss sind. Die machen jetzt auch nur noch Regelbetrieb, aber die haben dann, und da lege ich die Hand ins Feuer, dass das alles tipptopp schmeckt. So, das ist ja wie Mutti, ne? Nur, also für 100 Patienten ist ja wie Mutti. Wenn man jetzt eine Uniklinik hat mit 2.500 Essen, kriegst du das wie Mutti nicht hin. Aber deswegen muss es nicht schlecht sein. Ich glaube, das Krankenhausessen ist besser als sein Ruf, weil zum einen ganz viel im Kopf passiert. Zum anderen gibt es natürlich Gerichte. Mein Standardbeispiel ist Kartoffelpuffer oder Reibekuchen. Die schmecken am besten, wenn ich sie der Oma aus der Pfanne klaue. Also die Oma macht den fertig, der ist noch nicht richtig links und rechts und nochmal schnell braun. Und dann klaue ich den und esse den mit Apfelmus oder was auch immer. Das ist der beste Kartoffelpuffer, Reibekuchen, den ich kriegen kann. Aus einem System in einem Krankenhaus. Na, abgesehen davon, dass die Patienten ja gar nicht wissen, wie sowas funktioniert und wo wie das gekühlt werden muss, wie die Hygienestandards sind und so. Da kann ein Kartoffelpuffer nicht schmecken wie der von der Oma. Und dem muss man sich bewusst sein. Ich habe ja das ein oder andere Mal auch schon drin gelegen, beziehungsweise wenn ich in den Krankenhäusern arbeite, esse ich ja auch meistens mit. Es ist okay. Natürlich gehe ich auch gerne mal, ne, irgendwo in ein Sterne-Restaurant, aber das muss nicht unbedingt viel besser sein in dem Sinne. Und ich sage mal, die Stationen haben ihre 30, 40 Patienten. Die Küche hat alle 1800 oder 2000. Und manchmal reicht es ja in der Familie schon, dass nicht ein Essen reicht, was alle essen, sondern der eine will ein anderes Gemüse, der andere will eine andere Beilage und, und. Also das ist ein sehr, sehr schwieriger Job, den wir da haben, alle glücklich zu machen.
Das glaube ich. Vor allem finde ich es auch beeindruckend, fand ich schon in der Ausbildung, dass man mit so wenig Geld dann einen Patienten, eine Patientin komplett verpflegen kann. Ich weiß nicht mehr, wie viel mir damals gesagt wurde, aber ich fand es schon extrem wenig. Wie ist der aktuelle Tagessatz pro Patientin?
Kann man so auch pauschal nicht sagen. Und gerade in der jetzigen Zeit weißt du gar nicht, wo der Weg hingeht. Ich habe gestern noch mit einem Kollegen über Schulverpflegung gesprochen. Da geht es auch schon durch die Decke, weil einfach auch die Lebensmittel immer teurer werden. Es ist auch unterschiedlich von Reha hat einen anderen Satz als Krankenhaus, als Seniorenheim. Was man aber durch die Bank weg sagen kann, und ein paar haben es ja jetzt mitgekriegt, dass Corona gezeigt hat, dass Krankenhäuser eben Profitcenter sind und Kosten und so weiter. Das Wenigste wird leider für das ausgegeben, was dem Endverbraucher, dem Patienten, dem Menschen, dem Bewohner am wichtigsten ist, weil er da mitreden kann. Er findet den Arzt nett und sagt, okay, der hat super mir geholfen, der hat operiert 1A. Aber ja, das ist so. Der kann noch sagen, dass vielleicht die Reinigungskraft die Ecken nicht richtig sauber gemacht hat. Aber wo jeder Mensch mitreden kann, ist beim Essen. Und das ist dafür einfach mit so einem Kostensatz, wie er heute ist. Zahlen ist mal jetzt nicht so, es ist einfach immer zu wenig. Es ist immer in allen Bereichen zu wenig. Und das macht die Sache halt auch nicht einfacher. Und da kann man im Kita-Bereich wünschen sich die Eltern Bio und hast du nicht gesehen. Ne, ist aber eine Frage im Jahr, da müssen sie mehr dafür bezahlen. Subventioniert wird relativ wenig. Die Mitarbeiter in der Betriebsgastronomie, als ich die DGE-Zertifizierung gemacht habe, ging es darum, wollen wir, meine Kollegen sagen immer gerne, gestreicheltes Fleisch, also Biofleisch einsetzen. Dann hätten wir aber die Essensportion für 7, 8 € verkaufen müssen. Das kann sich ein Busfahrer oder ein Handwerker, ein Schlosser oder irgendwie, kann sich nicht leisten auf Dauer. Ja? Also da ist es essen alle gern. Essen ist wichtig für Leib und Seele. Das kennen wir schon seit vielen Jahren. Aber es ist halt leider, das Budget vom Essen ist halt leider in den Einrichtungen das kleinste. Und das ist schlecht. Da können wir uns Mühe geben, wie wir wollen.
Kann sich erstmal jetzt nichts dran ändern.
Wird sich, und jetzt gerade mit den Preissteigerungen, ne, wird, je nachdem, wo die Reise hingeht, wird sich da definitiv nichts ändern. Die Patienten fragen natürlich immer nach frischem Obst, ne, warum gibt es nicht und so. Das sind alles Sachen, gerade im Winter, auch Gemüse und so. Es ist halt frisches Obst und Gemüse, weiß man selber, wenn man in den Supermarkt geht. Und so ist es halt im Krankenhaus auch.
Aber apropos Geld, wie werden DAs dann in der Küche bezahlt? Hättest du da ungefähre Zahlen für uns?
Nee, da es gibt die Fachgruppe Tarif, glaube ich, bei uns. Nee, da bin ich im Moment auch raus, was eine DA aktuell verdient, weil ich da auch lange, ich überlege, aber nichts mit zu tun hatte. Also die Führungskräfte und die Außendienst oder wie ich jetzt beim Caterer haben natürlich anders verdient. Aber wir hatten halt auch keine 40-Stunden-Woche, sondern wir haben halt gearbeitet, so wie es kam. Aber was die aktuell verdienen, das muss ich euch schuldig bleiben.
Alles gut. Aber trotzdem würde ich dich gerne fragen, aus deiner Sicht, wie wichtig sind denn DAs in der Küche für den Patienten, für den Patienten speziell?
Sie sind wichtig, werden aber leider nicht so gesehen, weil viele ja Patienten wissen immer noch zu wenig, dass es Diätassistenten gibt. Dafür können wir aber selber oder sollten wir selber was tun, indem wir da auch schauen, was wir mit unserem Haus, in dem wir arbeiten, marketingtechnisch vielleicht tun können. Unser Kollege Urban Hetterich aus der Uni Erlangen ist da sehr fit. Der hat schon ganz viele auch Filme und sowas gemacht, um auf deren Internetseite halt auch auf das Verpflegungsmanagement, die Ernährungsberatung und so weiter aufmerksam zu machen. Wir tun da zu wenig. Wir haben aber auch zu wenig Kontakt zu den Patienten teilweise, weil entweder es gibt Ernährungsteams auf Station. Das ist immer so ein bisschen Konkurrenz oder so ein bisschen, ja, oftmals, ich bin was Besseres, ich bin was Schlechteres, wie auch immer das geartet ist. Manche haben einen super Kontakt und arbeiten gut zusammen. Bei manchen ist es halt weniger der Fall. Und wir sind zu unsichtbar, finde ich. Also nur, um zu kontrollieren, dass der Patient sein richtiges Essen hat, was für 50, 60% der Patienten mit Vollkost, ne, die wollen halt Butter statt Margarine. Und am wichtigsten sind ja diese Superdiäten oder lass es PKU sein oder sowas. Ich finde, dass wir da auch mehr auf Stationen müssten, wenn es die Möglichkeit gibt mit solchen Spezialfällen und das eins zu eins halt abzuklären. Es geht in einigen Häusern, nicht in allen, dass man diese Spezialsachen dann persönlich betreut. Aber wenn man jetzt so klassisch in der Uniklinik am Band steht, ja, ich glaube, da wissen die wenigsten Patienten, wer das Essen für ihn macht oder wer diese Sonderkosten zubereitet. Und ich finde, da ist schon noch Potenzial, dass man sich da auch, dass man aufmerksam macht auf seine Abteilung. Da gibt es sicherlich im Intranet oder Internet mal irgendeinen Ansprechpartner, wo man das noch ein bisschen pushen könnte.
Da komme ich direkt zu meiner nächsten Frage, und zwar, was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft im Verpflegungsmanagement?
Mehr Geld. Also nein, nicht für uns, sondern mehr Budget fürs Essen, weil du hast natürlich viele Sachen, glaube ich, schon, wenn sich die Kostenverteilung da mal ändert, kannst du ganz anders arbeiten. Na, dann kannst du natürlich auch ich arbeite ja in der Onkologie auch bei uns, und da ist es relativ gut, die kriegen schon mehr als normalen, ne, sagen wir mal, Patienten mit einem gebrochenen Bein, weil die onkologischen Patienten ja auch eine andere Geschmack und Kalorien und dieses und jenes haben. Da ist es schon ganz gut, aber ich würde es halt mehreren oder anderen Patienten auch, die sich gesund ernähren wollen im Krankenhaus, da sind wir ja auch bei dem großen Thema. Wir predigen Gesundheit, wir predigen gestreicheltes Fleisch, sage ich jetzt mal, wir predigen mehr Obst und Gemüse. Aber wir haben nicht das Budget, es umzusetzen, gerade für die Patienten, für die Bewohner und so. Ne? Alle, die im Verpflegungsmanagement unsere Verpflegungsteilnehmer sind. Und das ist eigentlich, wenn man da was ändern, wenn sich da was ändern würde, könnte man anders arbeiten. Natürlich Wertschätzung, aber das ist, ne, Wertschätzung ist für jeden wichtig und für alle Bereiche und auch mit Stationen, dass wir die Wertschätzung der Küche, dass denen allen bewusst wird, ohne Küche kannst du auch ein Krankenhaus zumachen. Das ist genau wie intern in der Küche ohne Spülküche. Weil ja, es gibt ja in der Küche manchmal noch dieses, ne, die Küche ist was Besseres als die Spülküche. Und auch da, lass die mal einen Tag ausfallen, lass da mal was sein. Dann wissen die anderen aber ganz genau, wie wichtig die Kollegen sind. Und da ein bisschen mehr Akzeptanz, mehr Respekt und mehr Wertschätzung. Das ist so der zweite Baustein, den ich mir wünsche.
Macht ihr denn auch zufällig in der Fachgruppe Verpflegungsmanagement des VDDs etwas in die Richtung, dass man da mehr Budget locker machen könnte?
Da haben wir das, da, das, die Budgets werden ja von Verwaltungsleitern, von Krankenkassen, von Rententrägern und sowas gemacht. Also da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Wir gucken, was es Neues auf dem Markt gibt, was es an High Convenience, also das sind Lebensmittel, die fertig vom Lieferanten kommen, uns aber helfen. Zum Beispiel gibt es für kleine Häuser Tiefkühlmenüs vegan. Na, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, immer was Veganes mitzukochen. Die können sich das zum Beispiel in die Kühlung oder in den Tiefkühler lagern und dann, wenn sie es brauchen, rausholen. Also das haben wir zum Beispiel verkostet beim Lieferanten. Wir schauen uns, wenn wir bei einem Kollegen, bei einer Kollegin sind im Betrieb, schauen wir uns dort die Küche an. Da sind wir immer sehr dankbar, wenn uns Kollegen Einblicke in ihre Arbeit geben. Ja, wir schauen halt, was berufspolitisch so los ist. Also wir sind da sehr breit aufgestellt, sodass ja, die Kollegen auch mal rauskommen aus ihren Küchen und was anderes sehen und sich auch austauschen. Der Austausch ist ja immer ganz wichtig, dass die Kollegen einfach mal, ja, feststellen, dass es bei den anderen auch so ist.
Da nochmal wegen vegan. Zu meiner Ausbildungszeit war es in Krankenhäusern nicht gern gesehen, wenn Leute sich etwas Veganes bestellt haben, weil es als zusätzlicher Aufwand, unnötiger zusätzlicher Aufwand gesehen wurde. Ist das immer noch so?
Nee, also unnötiger, aber es ist sehr schön formuliert. Vegetarisch hat ja auch viele Jahre gebraucht, bis es normal wurde und jedes Krankenhaus hat ja mittlerweile eine vegetarische Linie. Je nachdem, wie fit oder wie, ja, wo man ist, ist man jetzt in einer Großstadt wie Berlin oder München, ist man jetzt hier im Erzgebirge, dann hat man natürlich auch die Kundschaft dafür. Wir haben es geschafft, in der Uniklinik in der Mensa eine vegane Linie, also die gab es dann natürlich auch für die Patienten, eine vegane Linie einzuführen, die sehr gut angenommen wurde. Wir sind gerade mit der Fachgruppe auch ein bisschen dran an dem Thema vegan, pflanzenbasiert etc. Es sind halt alles so eine Schlagwörter, die so negativ besetzt sind mittlerweile, weil der Veganer eben, ne, der wurde nicht mit ins Boot genommen, sondern der war immer ein Exot und ja, wollte immer was, also war, wie du so schön gesagt hast, mit dem Aufwand. Und mittlerweile wird es immer besser. Was wir auch festgestellt haben letztens mal in einem Gespräch, es wird für die Küchen in den nächsten 20, 30 Jahren auch einfacher, was die Vielfalt auf dem Speiseplan, auch gerade im Seniorenbereich betrifft. Weil wir haben ja jetzt noch die Generation Senioren, die ganz viel, ja, dieses klassisch deutsche Schnitzel, schwere, ne? Die können mit den veganen, vegetarischen Sachen, die wissen zum Teil ja, es ist ja schwer mit Rigatoni und Tortellini, allein mit der Begriffsbezeichnung immer noch schwierig. Aber wenn, wir reden jetzt nicht über Alter, aber wenn ich so in 20, 30 Jahren dann auch mal da sein dürfte, müsste, dann können die von mir aus Griechisch, Asiatisch, Italienisch, also Montag Griechisch, Dienstag Italienisch, Mittwoch Asiatisch, Donnerstag bringen sie mir noch einen Döner bringen, wenn ich ihn kaufen kann, wenn ich ihn kauen kann. Und na, und dann von mir aus auch die Roulade am Sonntag. Also das wird sich ändern. Und dann kommt auch eben vegan, vegetarisch in die Richtung Fleisch etwas weniger, weil jetzt haben wir alle noch die, ja, die Fleischfresser, die gute Butter, die schwere Kost. Die haben wir jetzt noch als Klientel, was das Ganze später mal ein bisschen einfacher macht oder anders.
Okay, das war ein schöner Zukunftsausblick. Und was würdest du denn jetzt DAs noch mitgeben, die sagen, okay, das klingt alles gut, was Candy gesagt hat, ich möchte in dem Bereich tätig sein?
Überlebt die Praktikas? Erstmal überlebt die Praktikas, weil das ist nicht immer das Leben. Ne? Also das ist ein bisschen überspitzt immer alles. Schnuppert rein, wo es geht. Wenn man mich fragt, was kann eine Diätassistentin oder was macht die, dann wäre ich immer gar nicht fertig, weil es gibt eigentlich ganz viele Bereiche, in denen wir arbeiten können. Die meisten haben eben immer dieses weißer Kittel Beratung, ne? Aber ich mache ja auch Ernährungsberatung und manchmal denke ich so, oh ja, morgen mal wieder in die Praxis, morgen mal wieder Ärmel hochkrempeln, in die Küche gehen und wenn ich an der Spülmaschine stehe, also jeden Tag Ernährungsberatung würde ich auch nicht machen wollen, weil es letztendlich ja auch immer die gleichen Probleme sind und der Patient muss was machen, nicht ich, und der Patient will aber nicht oder er findet Ausreden oder das ist manchmal genauso mühselig wie jeder andere, ne, Job auch. Also offen bleiben, mal was wagen, mich gerne mal anrufen, kein Problem, sich ja bei unserer Fachgruppe ruhig mal ein bisschen umgucken, beziehungsweise mal die Kollegen fragen. Ja, und Praktikumsplätze halt vielleicht, also vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Praktikumsplatz zu vergeben von Kollegen, wo man sagt, da kann ich euch guten Gewissens halt hinschicken. Die lassen euch auch was machen und ihr müsst jetzt eben nicht Kühlhaus schrubben und Gemüse putzen.
Und du hattest vorhin den Fachtag Verpflegungsmanagement oder korrekt modernes Verpflegungsmanagement, richtig?
So hieß er mal. Ja, vielleicht den noch mal einen anderen. Nein, der hieß immer Fachtag für modernes Verpflegungsmanagement. Vielleicht müssen wir da noch mal dran arbeiten. Aber ich habe ihn eigentlich für September im Auge. Wir müssen jetzt noch mal einen Termin festlegen und gucken, ob es beim Kunde noch geht, weil wir wollten vor 2 Jahren auch wieder in die Industrie zu einem Hersteller von High-Convenience-Produkten. Um auch diese, wir haben uns also jetzt Tiefkühlkost angeguckt und jetzt wäre halt diese High-Convenience-Schiene dran, damit man auch offen bleibt, was auf dem Markt so los ist. Ich habe immer ein bisschen die Bedenken bei Unterricht, zum Beispiel OKB, Organisation des Küchenbetriebes, gab es mal. Was ich da noch gelernt habe, wird das immer noch gelehrt? Oder wissen die Auszubildenden, die Diätassistenten der Zukunft halt, was draußen los ist auf dem Markt? Na, und da ist, ich glaube, Haferschleim ist das kleinste Problem, oder glutenfreies Brot backen, was wir in der Ausbildung mussten. Das ist schön. Ich habe, glaube ich, 5-mal gebacken, bis 1-mal geworden ist. Hat mich jetzt aber auch nicht wirklich weitergebracht. Also, ja, da gibt es schon noch zukunftstechnisch oder was da draußen los ist auf der Welt im Verpflegungsmanagement. Da gibt es schon auch immer wieder Neuigkeiten. Und das versuchen wir halt im Fachtag dann auch den Kollegen mal näher zu bringen.
Und beim Fachtag kann jeder mitmachen.
Also letztendlich kann jeder mitmachen. Wir haben so 20, 25 Plätze. Und wir haben natürlich unsere Wiederholungstäter, die jedes Mal dabei sind, aber wir sind auch offen für alle letztendlich. Ich werde mal schauen, aber mehr als je nachdem, wie die Corona-Geschichte hier weitergeht, ist es ja schwierig mit Menschen, aber ich glaube so maximal 25 Teilnehmer, sonst wird es auch zu groß.
Aber bekommt man das dann über den VDD mit oder wie bekommt man
Genau,
das?
genau. Das ist, du hast beim VDD, ich habe jetzt gerade keine D und I da, hast du immer so Termine oder Save the Date oder irgendwas steht da hinten drin oder halt auch über den Newsletter und sobald das ist, dann gibt es die Info, dass erstmal zumindest der Termin feststeht.
Dann hoffe ich, dass der Fachtag auf jeden Fall stattfinden kann dieses Jahr. Und dann kommen wir auch schon zu unserer Abschlussfrage. Und zwar, was in deinem Kühlschrank nicht fehlen darf und warum. Das wollen wir nämlich von jedem wissen, der hier im Podcast zu Gast ist.
Also, in meinem Kühlschrank darf nicht fehlen Milch für Latte Macchiato, weil ich jeden Früh mit einem Latte Macchiato starte.
Vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Und ich denke, wir haben neuen Mut geschafft, als DAs uns auch im Verpflegungsmanagement zu behaupten. Wenn ihr mit Candy Kontakt aufnehmen möchtet, ich verlinke euch hier in den Shownotes die Seite der Fachgruppe Verpflegungsmanagement, denn da ist auch die E-Mail-Adresse von Candy zu finden. Und wenn ihr Lust habt, bei dem Fachtag, den wir angesprochen hatten, modernes Verpflegungsmanagement mit dabei zu sein, dann guckt immer mal wieder beim VDD auf der Website oder in der D&I. Da werden nämlich bekannte Termine ja, veröffentlicht und dann könnt ihr euch dort anmelden. Wenn ihr mit uns über das Thema Verpflegungsmanagement diskutieren möchtet, dann guckt gerne bei Facebook oder Instagram vorbei. Dort veröffentlichen wir immer passende Postings zu dem Thema. Und wir freuen uns natürlich über eine positive Bewertung bei dem Format, wo ihr uns gerade hört, ob jetzt Spotify, Apple Podcast oder was auch immer. Und somit verabschiede ich mich und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir freuen uns auf die nächste Folge.